Ich war vor einigen Tagen in einer Veranstaltung an einem Tisch gesessen, wo ich einen Bekannten traf, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Ich wusste, dass seine Frau schwer erkrankt war. Und als ich dann am Buffet stand, hat mir jemand zugeflüstert: Du, seine Frau ist gestorben. Und ich wusste das nicht. Und das hat mich tief betroffen gemacht. Also das einfach so am Rande zu erfahren, dass seine Frau gestorben ist. Und dann habe ich mir den Kopf gemacht und habe mir gedacht: Oh, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Wie spreche ich das an? Jetzt sitze ich ihm gegenüber. Ich kann ja jetzt nicht mehr fragen, wie geht's denn deiner Frau und so weiter. Und du kennst das alles. Es ist eine Situation, die ist nicht ganz so einfach. Und dann saß ich wieder am Tisch und habe gesagt: Hans, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und dann sagte er, und das sagte er dann in die ganze Runde: Meine Frau ist vor zwei Wochen gestorben und ich bin so getröstet. Und dann fing er an zu erzählen, was er und seine Frau mit Jesus erlebt haben in den letzten 2 Jahren, wie Jesus sie durch die Situation hindurchgetragen hat und wie sie gemeinsam das erlebt haben, wie sie in die Herrlichkeit eingegangen ist und jetzt bei Jesus ist, beim Vater ist. Und ich dachte mir: Oh krass, das hat mich total berührt und das hat mich total bewegt. Und ich habe mir gedacht: Mensch, wie kann jemand so einen Glauben haben? Sein Glaube hat mich unglaublich berührt. Und alle, die das hörten, auch, weil wir waren alle irgendwie auch damit beteiligt, haben nur die neueste Entwicklung nicht mitgekriegt, auch sind natürlich auch durch diese ganzen Corona-Schwierigkeiten hindurchgegangen. Und auch da haben sie erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat, wie er sie begleitet hat in allem Leide. Und wie er, und dann hat er eben davon geredet, wie er getröstet ist. Und man fragt sich: Wo nehmen Leute solchen unerschütterlichen Glauben her? Dass egal was passiert, egal was das Leben ihnen zumutet, dass sie einfach doch vertrauen, dass sie doch an Jesus festhalten und es nicht einfach wegschmeißen. Diese Frage soll uns jetzt in den nächsten 6 Wochen begleiten. Denn in 6 Wochen ist Weihnachten. Auch diese Sache hat mich erschüttert, da habe ich mir gedacht: Krass, 6 Wochen ist Weihnachten. Und vielleicht sagst du, das ist ja keine so eine weihnachtliche Serie, aber nimm dir dann einfach mal so als Beispiel Josef und Maria, die ja auch mit Gott einiges erlebt haben, wo du sagst: Ja, habe ich mir ganz anders vorgestellt, schwanger zu werden und in Erklärungsnot zu sein und dann auf der Flucht zu sein und dann unterwegs zu sein und dann, ihr kennt die ganze Weihnachtsgeschichte. Auch ein Beispiel von zwei Menschen, die Gott vertraut haben und ihm geglaubt haben und das nicht weggeworfen haben. Also insofern ist dieses Vollglauben-Serie auch schon eine weihnachtliche Serie. Aber ich habe mich entschieden, dass wir jetzt nicht Klingelingeling machen in der Weihnachtszeit, weil wir brauchen mehr als Klingelingeling. Wir brauchen Ermutigung. Ich brauche Ermutigung, du brauchst Ermutigung, die Leute um dich herum brauchen Ermutigung. Und da ist es gut, wenn wir uns neu fokussieren. Und deswegen ist diese Serie voll Glauben in einer Welt, die auf Reserve läuft, für dich. Menschen sind überzeugt, dass egal was in ihrem Leben passiert, Gott alles unter Kontrolle hat. Und wir haben auch einige Leute unter uns, ihr bekommt gelegentlich Mails von Jürgen und Hedwig, das sind so zwei, die genau das auch leben und auch immer wieder davon erzählen, wie Gott sie auch durch schwierige Situationen getragen hat. Es könnte jetzt ganz viele Leute anführen, die heute nicht hier sind und hier sind. Also ihr kennt solche Leute. Sie erleben Schmerzen, sie erleben Enttäuschung, aber sie erleben, wie sich Gott kümmert. Und diese Menschen, die uns so beeindrucken, die haben keine erstaunlichen Überzeugungen, sondern sie haben erstaunlichen Glauben. Sie haben erstaunlichen Glauben. Es ist ein aktives, es ist ein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Es ist eine Reaktion, es ist eine Entscheidung, die sie treffen. Egal was passiert, sie haben erstaunlichen Glauben. Vielleicht bist du jemand, der für sich noch gar nicht so entschieden hat, will ich diesem Jesus vertrauen, will ich ihm glauben, dann ist diese Serie für dich. Dann werden wir in den nächsten jetzt noch 5 Gottesdiensten, anschließend diesem 6 Gottesdiensten, dir helfen, wie du diesen Glauben finden kannst. Vielleicht hast du aber auch deinen Glauben verloren und hast gesagt, ich bin jetzt hier nochmal in den Gottesdienst gekommen, um etwas zu hören, was mir vielleicht helfen kann, aber ich muss ehrlich sagen, mein Glaube ist total erschüttert. Dann wird dir diese Serie sehr helfen, dass du erkennst, wo der vielleicht unterwegs verloren gegangen ist. Wenn wir in die Evangelien gucken, dann gibt es 2 Situationen, die ich besonders spannend fand. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus ist nur 2-mal erstaunt. Über 2 Situationen ist Jesus erstaunt. So wird es uns berichtet. Es gibt keine andere Situation, die Jesus erstaunt hat, wo die Evangelisten Matthäus und Markus uns berichten, Jesus war super erstaunt. Das eine Mal, wo Jesus erstaunt war, das berichtet uns Matthäus in seinem Evangelium, da ist Jesus auf eine gute Art erstaunt. Und zwar ist das eine Situation, die wir können uns das gar nicht vorstellen, wie krass die Situation ist im Kontext von Jesus und seinen Jüngern, aber da kommt ein römischer Hauptmann, ein Zenturion, kommt zu Jesus. So, ihr habt bestimmt schon Asterix und Obelix gesehen und römische Soldaten oder Bilder davon. Also so ein Hauptmann mit seiner schönen Uniform, seiner schönen Ausrüstung, kommt zu Jesus. Und an sich ist das ja schon eigentlich aus jüdischer Sicht unakzeptabel, weil die Römer, ist die Besatzungsmacht und Gott kann bestimmt keine Römer lieben, oder? Also das ist ja fürchterlich, die haben unser Land besetzt, Gott kann die doch überhaupt gar nicht irgendwie, das ist ja unmöglich. Und ein Hauptmann auch noch, ein Soldat. Ja, was meinst du denn, was der, das ist ja, gerade wenn das auch eine Führungskraft ist, der hat sich ja hochgearbeitet, das ist ja nicht ein einfacher Soldat, sondern der hat sogar Befehlsgewalt. Was meinst du denn, was der alles auch Unrechtes getan hat, mindestens aus jüdischer Sicht? Und dieser Hauptmann kommt zu Jesus und spricht ihn an. Und die Jünger sagen, nö, Jesus, du wirst ihm doch nicht antworten. Jesus antwortet ihm. Und er sagt, dieser Hauptmann sagt, ich habe einen Diener und dieser Diener, der ist krank. Jesus, kannst du zu mir nach Hause kommen und den Diener gesund machen? Auch nach Hause kommen ist für einen Juden nicht möglich in ein römisches Haus, in das Haus eines Hauptmanns. Das geht gar nicht. Also Jesus, halt, stopp, das darf doch nicht wahr sein, dass du überhaupt dich auf sowas einlässt. Und Jesus sagt, ja, gerne, ich komme, mach deinen Diener gesund. Und dann sagt der Hauptmann, also weißt du, Jesus, toll, ich bin total berührt, dass du das willst, aber hör mal, eigentlich brauchst du gar nicht mitzukommen. Eigentlich können wir das ganz einfach machen. Und dann antwortet er ihm, denn ich selbst bin ein Mensch, der unter der Herrschaft von Soldaten steht. Er sagt mit anderen Worten, Jesus, du, ich habe dich beobachtet und ich habe das gecheckt, wie das bei dir funktioniert. Es funktioniert bei dir genauso wie bei mir. Wenn ich befehle, dann gehorchen die Leute ja nicht deshalb, weil ich befehle, sondern weil ich als Repräsentant des Römischen Reiches und als Hauptmann befehle. Deswegen funktioniert's. Und deswegen gehorchen die auch. Und genauso habe ich beobachtet, funktioniert das bei dir. Weil ich habe nämlich mitgekriegt, dass du auch nicht nur du selber bist, sondern dass du etwas Größeres repräsentierst, dass du das Reich deines Vaters repräsentierst. Also dann könnte das doch genauso sein wie bei mir. Du sprichst einfach nur und befiehlst und es geschieht. Denn ich selbst bin ein Mensch, der unter der Herrschaft von Soldaten steht und du bist auch jemand, der unter einer Herrschaft steht, nämlich der Herrschaft deines Vaters. Und dann sagt Matthäus, als Jesus das hörte, da war er erstaunt. beeindruckt. Worüber? Du weißt ja sicher, wenn du die Evangelien kennst, dass Jesus ganz viele Leute geheilt hat, ganz vielen Leuten begegnet ist. Und ganz viele Leute wollten einen Gefallen von ihm haben. Aber an keiner Stelle wird uns berichtet, dass Jesus erstaunt war. Und er liefert gleich die Erklärung nach. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, ich habe in Israel niemanden mit so einem großen Glauben gefunden. Also dieser Hauptmann hat zwei und zwei zusammengerechnet und hat gesagt, Jesus, du bist es. Und hat alles auf eine Karte gesetzt. Und danach schaut Jesus. Danach hält Jesus Ausschau. Das ist etwas, was ihn erstaunt. Jesus hat sich nie über das Wissen von Menschen erstaunt. Nie über ihren Gehorsam von jemandem gewundert. Niemals. Sondern er hat sich erstaunt über Glauben, der im Leben umgesetzt wurde. Und das ist der Schlüssel, das ist die Grundlage. Das ist das, wo wir einsteigen müssen. Und das zweite Mal, wo Jesus erstaunt war, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Da kommt er nach Hause, in sein Dorf. Und er spricht in der Synagoge. Und die Leute sind sehr beeindruckt von ihm, wie er redet und was er sagt. Und sie finden total hingerissen. Und dann macht er auch so ein paar Wunder und Leute werden geheilt und so. Und während er da so redet, da schrauben einige Leute ihre Pupillen ein bisschen scharf und sagen, Moment mal, also wenn ich genauer hinschaue, dann ist das doch der Zimmermann. Das ist doch der, der uns die Fenster eingebaut hat und die Türen und das Bett. Ist das nicht der Sohn von Maria? Ist das nicht der Bruder von Jakobus, Johannes, Judas und Simon? Haben wir nicht mit dem Fußball gespielt? Sind nicht unsere Schwestern mit uns, seine Schwestern mit uns verheiratet? Sind wir nicht eigentlich auch schon, ist das nicht unser Schwager praktisch? Nee, der will jetzt was Besonderes sein. Was will er sein? Sohn Gottes? Hä? Und Jesus antwortet, er war erstaunt über ihren mangelnden Glauben. Das sind die beiden Dinge, die Jesus erstaunt haben. Großer Glaube und mangelnder Glaube. Großer Glaube und mangelnder Glaube. Das hat Jesus erstaunt. Und Jesu Ziel, damals wie heute, jetzt in diesem Gottesdienst. Jesu Ziel ist, dass wir beginnen, ihm zu glauben, dass unser Leben sich durch aktiven Glauben, aktives Vertrauen auszeichnet. Und da kriegen wir vielleicht das ein oder andere Mal es durcheinander und wir vermischen oder verwechseln Glauben mit Optimismus und Hoffnung. Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir sind optimistisch, dass es eine gute Entwicklung nehmen wird. Aber Hoffnung und Optimismus, das ist nicht Glauben. Nicht so, wie Jesus es uns lehrt und wie Jesus es in unserem Leben sehen möchte. Denn Glaube hat immer ein Gegenüber. Glauben, wem glaube ich? Vertrauen, wem vertraue ich? Glaube hat immer ein Gegenüber im Gegensatz zu Hoffnung und Optimismus. Immer ein Gegenüber. Also Beispiel, wenn du in ein Flugzeug steigst, dann hast du Hoffnung, dass du sicher ankommst. Du bist auch optimistisch, dass das gut wird. Die meisten Leute, geh mal da am Flughafen an den Schalter, die sind recht fröhlich, weil sie sich auf ihren Urlaub freuen oder wo auch immer sie jetzt hinfliegen. Aber du setzt dein Vertrauen in die technische Überwachung des Flugzeugs und in den Piloten und du setzt dein Vertrauen auch noch vielleicht in die Flugsicherung. Du glaubst, dass die Leute richtige Entscheidungen treffen und du glaubst, dass sie keine Fehler machen. Das ist das, wo du dein Glauben und dein Vertrauen reinsetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Glaube, im Gegensatz zu Hoffnung und Optimismus und allem anderen, was wir sonst noch so fühlen, Glaube hat ein konkretes Gegenüber. Und dann wird Glaube zu Glauben und dann wird Vertrauen zu Vertrauen. Und im Gegensatz zu Hoffnung und Optimismus bedeutet Glauben nicht, dass alles gut wird und dass alles klappt. Und das haben die Menschen, die ein unerschütterliches Vertrauen und einen unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus haben, meistens auch erlebt. Und dieser Glaube ist ihnen geblieben, hat gehalten, weil sie haben nicht ihren Glauben da reingesetzt, dass alles gut wird, sondern sie haben ihren Glauben in Jesus gesetzt, der uns auch trägt, wenn nicht alles gut wird, der uns auch trägt, wenn alles zusammenbricht, der uns auch trägt, wenn wir die Situation, in der wir drin sind, nicht leiden können. Also das Gegenüber des Glaubens ist nicht ein Ereignis. Das Gegenüber des Glaubens ist nicht eine Vorstellung von dem, wie es sein soll, sondern das Gegenüber unseres Glaubens ist eine Person. Jesus Christus. Er macht sich selbst zu diesem Gegenüber. Und der Sinn seines irdischen Daseins ist, dass wir hören und jetzt auch im Rückblick sehen, wem glaube ich eigentlich, dass wir diese Frage uns stellen können und da eine Antwort drauf finden. Wem glaube ich? Und er fordert seine Jünger auf, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und vielleicht denkst du, das ist banal. Vielleicht denkst du, Mensch, warum verbringen wir jetzt einen ganzen Gottesdienst nur mit dieser Frage? Aber es ist ja so leicht, dass wir da abrutschen, gerade in so einer schwierigen Situation, in der wir jetzt alle sind. Dass wir unseren Glauben auf alles Mögliche richten und unsere Hoffnung auf alles Mögliche richten und vergessen, dass es einen gibt, auf den wir überhaupt nur unseren Glauben und unser Vertrauen setzen. Und das sind Menschen, die auch die größeren Zusammenhänge sehen. Die nicht nur bis zur Nasenspitze gucken oder bis zum Ende ihres Lebens, sondern die den großen Zusammenhang sehen. Und wenn Jesus zum Beispiel sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann bedeutet das doch, dass wir in der Welt Angst haben. Dann sagt Jesus, das ist so. Nee, Jesus, aber wenn ich mit dir zusammen bin, dann habe ich keine Angst. Doch, sagt Jesus, dann wirst du Angst haben. Aber sei getrost. Vertraue mir, glaube mir, denn ich habe das überwunden. Und wenn du mir vertraust, dann kannst du das auch überwinden. Es wird nicht leicht sein, wenn wir hören, wie Jesus auch uns einlädt, ihm nachzufolgen. Die Bibel ist ziemlich klar, sie sagt, das wird kein leichter Weg sein. Aber vertraue mir, schau auf mich. Ich bin der Weg. Folge mir nach. Wir kommen gerade aus dieser Serie Christ, wo wir eigentlich festgestellt haben, am besten sagen wir, ich bin ein Nachfolger Jesu. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus baust und nur auf ihn und nicht auf irgendwelche Vorstellungen, dann beginnst du zu begreifen, wie Gott wirklich ist. Und dann beginnst du auch zu entlarven, dass du manche Vorstellungen von Gott hast, die überhaupt nicht damit übereinstimmen, wie er wirklich ist. Und als Jesus sich verabschiedet hat von seinen Jüngern und ihnen erklärt hat, dass er jetzt gekreuzigt werden soll und sterben muss und all diese Schmach und all diese Schande und all das auf sich nehmen muss für die Welt, für die Menschen, da sagt er in der Nacht seiner Verhaftung, in seinen Abschiedsreden, wo er auch im Übrigen das gesagt hat, daran werdet die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid, dass ihr Liebe habt. In diesem Zusammenhang sagt er Folgendes, er sagt, lasst eure Herzen nicht erschüttert werden. Lasst eure Herzen nicht verwirrt werden. Lasst eure Herzen nicht erschrecken. Denn du kannst, egal wo du hinguckst, erschrecken, du kannst verwirrt werden, du kannst erschüttert sein, du kannst die Nerven verlieren, du kannst dich aufregen, du kannst dich wieder abregen, du kannst frustriert sein, du kannst genervt sein. Alles das. Und Jesus sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Vertraut mir. Setzt euer Vertrauen ganz auf mich. Ich finde diesen Text, Johannes 14, ich habe so viele Lieblingstexte in der Bibel, aber das ist einer meiner Lieblingstexte. Euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Dann geht es weiter. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Also er öffnet schon gleich die Perspektive. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten? Also da ist das der Bräutigam, der sich verlobt hat mit seiner Braut, das sind wir. Und er geht jetzt hin, wie das früher so war, in seinem Elternhaus einen Anbau zu machen. Und hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, wenn es nicht so wäre? Würde ich euch anlügen? Und wenn ich fertig bin und wiederkomme, dann nehme ich euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Haben wir auch schon drüber geredet, dass diese Nähe, das ist das, was Jesus eigentlich will. Er will nicht, dass wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, denkt an den verlorenen Sohn und den Sohn, der zu Hause ist, sondern der Vater sagt, ihr seid doch die ganze Zeit bei mir, du bist doch die ganze Zeit bei mir, die Nähe ist das Wichtige. Und dann sagt der Thomas, Jesus, sorry, aber du hast mich jetzt gerade verloren, ich habe keine Ahnung, was du jetzt gerade erzählst. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wohin du gehst. Und wie soll ich den Weg dorthin wissen, wenn ich nicht weiß, wo du hingehst? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater, und das hat Jesus gesagt, kommt man nur durch mich. Und das ist das, wozu Jesus gekommen ist, um das uns zu zeigen. Er wollte uns den Vater zeigen. Er wollte uns zeigen, wie der Vater ist, wie sein Wesen ist, dass wir das in unserem Kopf klarkriegen, dass wir einmal und für immer wissen, wie der Vater ist. Jesus kam und sagt, wenn ihr wissen wollt, wie der Vater ist, schaut mich an. Wenn ihr zum Vater kommen wollt, das geht nur durch mich. Wenn ihr an den Vater glaubt, glaubt auch an mich. Und wenn du den Glauben verloren hast, dann möchte ich dich in dieser Weihnachtszeit ermutigen, dass du dein Neues Testament abstaubst oder dir eine neue Genfer Übersetzung auf Amazon kaufst. Kommt sofort neue Genfer Übersetzung, das Neue Testament und die Evangelien anfängst zu lesen und zu lesen, wie Jesus uns den Vater zeigt. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. Und dann, das geht dann so, wie du es dann auch lesen wirst. Jesus kommt mit seinen Jüngern unterwegs, ist er da unterwegs und dann ist dieses Gespräch, wir werden da immer wieder hineingenommen in diese Gespräche, die der Rabbi mit seinen Lehrlingen hat, weil so lernen sie. Sie stellen Fragen, der Rabbi antwortet. Das ist so die Art, wie man damals gelernt hat. Also und Wissen weiter vermittelt. Und dann kommen sie an einem Blinden vorbei, der von Geburt an blind war. Und dann sagen die Jünger, Jesus, schau mal, du siehst da an dem Blinden. Ich frage mich mal gerade, wer ist da schuld dran? Wer hat gesündigt? Sind das seine Eltern? Ist es er? Warum ist er blind? Dann sagt Jesus, glaubt ihr echt, dass Gott Menschen mit Krankheit straft? Habt ihr das echt gedacht? Oder die Frage, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster, Jesus? Da gibt es doch bestimmt Leute, die ausgeschlossen sind. Also die Römer können es ja nicht sein, oder? Also okay, Römer, aber kein Hauptmann, also kein Soldat. Nein, auf keinen Fall. Sag Jesus, du, ich erzähle dir mal eine Geschichte. So haben die Rabbi damals gelehrt, sie haben Geschichten erzählt. Geschichten, die im Kopf bleiben. Da ist dieser Mensch, der unter die Räuber fällt. Kennst du die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der dann da ankommt? Eine Geschichte über Rassismus. eine Geschichte über, wie sich Menschengruppen feindlich gegenüberstehen, sodass, wenn der eine kommt, der andere die Straße wechselt. Und dann sagt Jesus, du weißt du was? Ich definiere das mal neu für dich. Der Nächste ist der, dem du helfen kannst. Das ist dein Nächster. Und das spielt überhaupt keine Rolle, was du von dem Menschen hältst. Spielt überhaupt keine Rolle. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und da sagen die Jünger, genau, ja genau, das ist das, was wir gehört haben. Das ist Gottes Weg, das ist für David gut gewesen, das ist auch für mich gut. Im Übrigen, Jesus, was wäre denn die Alternative? Nicht etwa, dass wir jetzt auch noch, nein, das kannst du jetzt nicht ernsthaft von uns meinen, dass du unsere Feinde, dass wir auch noch. Ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder des Vaters im Himmel seid, damit ihr so werdet wie euer Vater im Himmel. Moment, Gott, ich versuche mich gerade wieder so in die Thomas-Rolle zu ich check's gerade nicht. Sag mal, meinst du echt, dass das jeden meint? Jeden? Ja, sagt Jesus. Und der Beweis ist, erlebst du jeden Tag, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt seinen Regen über Gerechte und Ungerechte regnen. Der macht nicht bei dem Bauer an der Feldgrenze, den du nicht leiden kannst, der ungerecht ist, der einer anderen Kirche, einer anderen Partei, einer anderen Gesinnung, keine Ahnung was, angehört, da hört er nicht auf mit dem Regen. Oder die Sonne strahlt nur so weit bis zu dem Maisfeld und dann hört sie auf zu strahlen. Leute, ihr habt was falsch verstanden. Irgendwie seid ihr falsch verdrahtet. Ihr sollt anfangen, mir zu vertrauen. Fangt an, mir zu vertrauen. Fangt an, mir zu vertrauen. Macht euch nicht so einen Kopf für alle, um alles andere, sondern beginnt, mir zu vertrauen. Darum geht es in dieser Serie. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann fang nicht bei Genesis an, sondern fang bei Jesus an. Denn Paulus, der uns jetzt die nächsten Worte aufgeschrieben hat, der hat eigentlich bei Genesis angefangen, um Gott zu verstehen. Und zunächst einmal ist er da auf einem völlig falschen Weg gekommen und hat alles das, was Jesus repräsentiert hat, aufs Schärfste verfolgt. Bis er dann Jesus begegnet ist. Und bis er wie vom Donner gerührt war und dann seine ganze Energie reingesteckt hat, da rein diese Botschaft von Jesus zu den Menschen zu bringen, die nicht zum Volk Gottes damals gehörten, sodass wir heute hier diesen Gottesdienst feiern können. Damit wir das auch, das ist von Generation zu Generation angestoßen von Paulus zu uns gekommen. Und Paulus sagt, alles das, was ich da so vertreten habe und gelernt habe, die ganze Geschichte ist wie ein Schatten. Das ist ein Schatten von den Dingen, die kommen sollen. Alle Traditionen, Weltreligionen, einschließlich des Judentums. Ein Schatten. Aber du weißt, ein Schatten ist nicht das Echte. Ein Schatten ist relativ unvollständig. Und je nachdem, wie der Lichteinfall ist, ist mein Schatten viel länger, als ich bin zum Beispiel, und viel kürzer, als ich bin. Und er kann auch dünner sein, als ich bin, oder viel dicker sein, als ich bin. Also jedenfalls, es hat schon was mit mir zu tun. Es repräsentiert schon irgendwo in irgendeiner Weise mich. Aber das bin ich nicht. Es ist nur mein Schatten. Die Wirklichkeit aber ist in Christus zu finden. Das ist die Grundlage. Und da müssen wir neu zurück, zu diesem Vertrauen auf Jesus Christus. Wir müssen oder können oder dürfen unser Leben neu auf ihn gründen. Jesus war das perfekte Abbild des Vaters. Er hat den Vater uns klar gezeigt. Und er musste ganz viel Erklärungsarbeit leisten, weil die Leute alle nur den Schatten kannten und haben sich aufgrund des Schattens alles Mögliche vorgestellt. Versuch dir mal, ich habe jetzt gar keine Schattenbilder da, aber du kannst dir ja, wenn du versuch dir mal den Schatten eines Elefanten, ein bisschen unglücklichen Schatten, und ich zeige euch das und ich frage euch, was ist das? Und jeder hat eine andere Vorstellung davon, was das sein könnte. Ja, ist groß, irgendwie schon vielleicht, aber andererseits wissen wir auch nicht so richtig, können es nicht so klar erkennen, ist irgendwas dran, so ist der Rüssel, gut, wer weiß, was das ist. Und so kommen wir alle auf unterschiedliche Vorstellungen. Und dann kommt Jesus und das feiern wir dann, dass die Serie endet dann und in diesem, dass der Gott Mensch wurde und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und diese Leute sind alle in diesem Schatten aufgewachsen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns auch nicht mit dem Schatten zufrieden geben, dass wir irgendwie uns Vorstellungen machen von irgendwelchen Dingen, die so der Realität gar nicht entsprechen. Jesus kam, um auf den Vater hinzuweisen und er sagt, vertraut mir. Und wenn wir als Gemeinde sagen, wir möchten so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen, dann will ich dich mal fragen, was ist die Währung einer Beziehung? Was macht eine Beziehung kostbar und was zerstört eine Beziehung? Was ist die Währung? Nachdem ihr alle Masken aufhabt, kann ich es jetzt für euch sagen, die Währung ist Vertrauen. Die Währung ist Vertrauen. Je mehr du Vertrauen hast in einen Menschen, mit dem du beispielsweise zusammenlebst oder in deine Kinder oder deine Eltern oder wer auch immer, Arzt, was auch immer, je mehr du Vertrauen hast, desto enger ist diese Beziehung. Die Währung der Beziehung ist Vertrauen. Und deswegen sollten wir nicht überrascht sein, wenn Jesus sagt, glaubt an mich. Habt einen aktiven Glauben an mich. Vertraut mir. Jesus sagt nicht, seid gehorsam. Oder Jesus sagt nicht, oh, ihr müsst aber Angst haben vor Gott. Sondern Jesus sagt, vertraut mir. Und dazu möchte ich euch einladen, in dieser nächsten Serie mit mir, mit uns auf eine Reise zu gehen. Wir wollen so wie Jesus Menschen eingeladen hat, ihm zu vertrauen, wollen wir uns gemeinsam auf eine Suche machen. Was sind denn die Faktoren, die so einen aktiven Glauben überhaupt erst ermöglichen? Und es gibt, wenn ich das mal genau überlege, es gibt natürlich viele verschiedene Faktoren, aber wenn man es zusammendampft und Menschen davon auch sprechen und wenn wir eine Taufe machen, dann will ich ja auch immer so dieses Video haben von demjenigen, der sich taufen lässt, der dann auch davon berichtet, wie er zum Glauben kommt. Es kommen immer fünf Dinge. Es sind so fünf wesentliche Punkte, die dazu beitragen, dass dein Glaube aktiv wird und stark wird. Und wir sollen aufhören, und das ist das, was wir heute sagen wollen, wir sollen aufhören, uns mit dem Schatten abzugeben. Und wenn du sagst, Mensch, oh ja, stimmt, ich bin eigentlich schon jemand, der Jesus nachfolgt, aber ich habe mich jetzt wieder mit irgendwelchen Schatten rumgeschlagen, dann ist heute die Möglichkeit, zurückzukehren und zu sagen, Jesus, ich will nicht zum Schatten mich wenden, sondern ich will mich an dich wenden. Und wenn du sagst, heute mich wurde eingeladen und es ist das erste Mal, aber es stimmt, heute ist die Zeit, ist schon wieder alles so schwierig, heute ist die Zeit, dass ich mich entscheide, mein Vertrauen auf dich zu setzen, auf Jesus zu setzen, dann kannst du das auch tun. Wir werden ein Lied singen, das dir ermöglicht, auch dieses Gebet zu sprechen. Und wenn du schon länger gläubig bist, also ich muss ehrlich sagen, vielleicht denkst du, ja, für wen ist diese Predigt? Also wenn sie nicht für dich ist, für mich ist sie. Und ich werde sie mir auch nochmal anhören. Weil mir geht es so, dass in diesen ganzen Herausforderungen, in dieser ganzen Verantwortung, die ich spüre, da kann einem schon mal die Perspektive verrutschen. Und du kannst dir da schon ein paar Fragen stellen, wo du sagst, ja, Jesus, echt jetzt? Und da muss auch ich, auch als professioneller Christ und langjähriger Christ, muss ich auch wieder neu sagen, Jesus, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Lass uns jeder für sich mit dem nächsten Lied, mit dem letzten Lied eine Antwort geben darauf, auf diese Einladung. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich.